Deutschlandfunk. Sport am Samstag.
Mit Jessica Sturmeck. Guten Abend. Wir schauen auf das vorletzte Qualifikationsspiel der deutschen Fußballnationalmannschaft für die Europameisterschaft im kommenden Jahr. Das Team könnte sich heute schon vorzeitig qualifizieren, aber wie wird es sich präsentieren? Wir blicken auch nochmal auf die Jahresversammlung beim FC Bayern München, den Abschied von Präsident Uli Hoeneß vom höchsten Amt und wir haben uns dazu eigene Gedanken gemacht. Das Tennis-ATP-Finale wird uns beschäftigen und marokkanische Spitzensportler begeben sich auf die waghalsige Flucht nach Europa. Ein Bericht über die Beweggründe. Der Bundestag hat die Sportlerrente beschlossen, darauf gehen wir ein. Und die Formel 1 will bis 2030 klimaneutral werden. Wie geht das mit einer Veranstaltung, die in sich ja gar nicht klimaneutral sein kann? Der Frage gehen wir nach. Das alles und was die Sportwelt sonst noch bewegt in den kommenden 50 Minuten. 20.45 Uhr ist Anpfiff für das EM-Qualifikationsspiel der deutschen Fußballnationalmannschaft. Der Gegner in Mönchengladbach ist Weißrussland. Armin Lehmann mit einem Ausblick auf dieses Spiel.
Es wird ein Geduldsspiel werden heute Abend im Borussia-Park gegen einen wohl extrem defensiv ausgerichteten Gegner. Die DFB-Elf ist klarer Favorit gegen Weißrussland, den 86. der Weltrangliste. Dennoch warnt Bundestrainer Joachim Löw.
Vielleicht sind sie nicht in der Lage, immer das hohe Tempo zu halten über so eine Spielzeit, aber sie sind technisch sehr gut, sie haben gute Spieler. Also es wird kein Spaziergang für uns, aber wenn wir unsere Leistung abrufen, dann werden wir das Spiel gewinnen.
Ein deutscher Sieg ist absolute Pflicht und sollten zeitgleich die Nordiren nicht gegen die Niederlande gewinnen, dann wäre Deutschland für die EM im nächsten Jahr qualifiziert. Auch Stürmer Timo Werner geht heute Abend nicht unbedingt von einem Spektakel aus.
Wir spielen daheim, wir wollen natürlich von Anfang an zeigen, dass wir das Spiel auch gewinnen wollen, aber man kann jetzt nicht erwarten, auch gegen Weißrussland, dass wir jetzt 5-6-0 gewinnen.
Ein besonderes Spiel wird es für den aktuellen Abwehrchef der DFB-Elf Matthias Ginter. Zum ersten Mal spielt dieser ein Länderspiel in seinem heimischen Borussia-Park.
Armin Lehmann mit einem Ausblick auf das Spiel Deutschland gegen Weißrussland, das um 20.45 Uhr angepfiffen wird. Und zum Ende der Sendung werden wir dann live ins Stadion schalten und schauen, wie die Aufstellung sein wird. Im DFB-Pokal der Frauen kam es heute bereits im Achtelfinale zur Begegnung der beiden besten Teams der vergangenen Jahre. Der FC Bayern München empfing den Serienmeister und Titelverteidiger VfL Wolfsburg, Patrick Schmidt.
Wolfsburg hatte in der ersten Hälfte zwar das Spiel im Griff und durch ein Tor von Eva Pajor auch lange geführt. Das 1:1 der Bayernfrauen durch Jovana Damjanovic kurz vor der Pause hat aber das Wetter des Spiels ein Stück weit verändert. Im zweiten Durchgang war der FC Bayern stärker und hätte kurz vor Schluss nach einer großen Kopfballchance in Führung gehen können. Stattdessen haben aber die Wolfsburgerinnen in der 85. Minute durch Dominik Janssen getroffen. Genauso wie beim 0:1 sah Bayern-Torhüterin Laura Benkert dabei nicht gut aus. In der Nachspielzeit erst noch ein Lattenkopfball der Münchnerin und fast im Gegenzug die Entscheidung, das 3:1 durch Pajor.
Und noch weitere Ergebnisse dieses Tages. Der aktuelle Tabellenzweite der Liga, TSG Hoffenheim, mit 6:1 gewonnen gegen FF USV Jena. Der erste FFC Frankfurt unterlag 0:1 Bayer Leverkusen. SV Werder Bremen unterlag 0:2 gegen SC Sand. Und der SC Freiburg verlor mit 2:3 gegen Turbine Potsdam. Das Frauenteam der Bayern ist eine der vielen Erfolgsgeschichten dieses Vereins FC Bayern München. Auch das erfolgreiche Basketballteam gehört dazu. Das alles ist gewachsen in den vielen Jahren Präsidentschaft von Uli Hoeneß. Gestern gab es den emotionalen Abschied von höchstem Amt. Hier nochmal eine Zusammenfassung der denkwürdigen Mitgliederversammlung von Taufik Khalil.
Abgang ohne Attacke. So zahm hatten wohl nur die wenigsten der 6.100 Bayern-Mitglieder in der Münchner Olympiahalle ihren scheidenden Präsidenten bei seinem letzten offiziellen Auftritt nach 49 Jahren erwartet. Hoeneß nachdenklich und mit klarem Auftrag.
Dieser Verein soll immer den Menschen in den Mittelpunkt stellen. Der Verein muss sozial sein. Der Verein muss selbstbewusst sein. Nicht arrogant.
Immerhin, einen Seitenhieb kann sich Hoeneß nicht verkneifen. Ziel natürlich der BVB.
Unsere Mannschaft hat Borussia Dortmund attackiert, dominiert und am Ende deklassiert.
Das war's dann aber für Hoeneß. Ein kurzer Schlusssatz und fertig.
Es war eine wunderschöne Zeit. Ich sage Ihnen, das war's. Ich habe fertig. Danke.
Nachfolger wird der ehemalige Adidas-Chef Herbert Hainer. Zustimmung 98%.
Der FC Bayern München
ist der beste Club in der Welt.
Heiner übernimmt einen kerngesunden Club, 750 Millionen Umsatz bei einem Gewinn von 75 Millionen und auch gute Nachrichten für Hansi Flick, der bleibt bis mindestens Weihnachten Bayern-Trainer.
Uli Hoeneß hat fertig. Die Anspielung auf die legendäre Trapattoni-Pressekonferenz. Nur was kommt jetzt? Reißt Hoeneß eine Lücke? Aus medialer Sicht sicherlich. Unser Landeskorrespondent Michael Watzke hat sich so seine eigenen Gedanken zum Abschied von Uli Hoeneß gemacht.
Danke, Johannes Bachmeier. Den kennen Sie nicht? Johannes Bachmeier ist ein FC Bayern-Mitglied aus Erding. Vor genau einem Jahr, bei der Jahreshauptversammlung 2018, hielt er eine Brandrede gegen Uli Hoeneß. Tenor: Uli, es ist Zeit zu gehen. Diese Rede soll Uli Hoeneß erst wütend und dann nachdenklich gemacht haben. Auch deshalb trat der FC Bayern-Präsident gestern tatsächlich nach 40 Jahren von seinem Amt zurück. Johannes Bachmeier hat Uli Hoeneß damit einen großen Gefallen getan. Denn Hoeneß ist rechtzeitig abgetreten, bevor er sein eigenes Lebenswerk beschädigen konnte. Der Uli Hoeneß, der nach Verbüßung seiner Haftstrafe wegen Steuerhinterziehung zum FC Bayern zurückkehrte, war nicht mehr der Uli Hoeneß, der den FC Bayern groß gemacht hat, der den FC Bayern erfunden hat. Seine Wutattacken, die früher kalkuliert wirkten und strategischen Zwecken dienten, waren in den vergangenen Monaten zum hilflosen Gezeter eines verbitterten Alten geworden. Spontan Anruf im Doppelpass auf Sport 1, bitte Uli. Das soll kein böses Nachtreten sein, denn Uli Hoeneß war jahrzehntelang ein Segen, nicht nur für den FC Bayern, sondern auch für den deutschen Fußball. Er hat zum Beispiel die Nationalmannschaft vor Christoph Daum bewahrt. Dafür hat er ewig Dank verdient. Er hat auch die Bundesliga international wettbewerbsfähig gemacht, indem er andere Vereine im Windschatten des FC Bayern mitzog. Seit seinem Amtsantritt als junger Manager hat Uli Hoeneß unfassbar viel bewirkt. Er war kompromissloser Kämpfer für die Interessen seines Vereins, barmherziger Beschützer seiner Spieler, Moralapostel mit Hang zur Selbstgerechtigkeit, sozialer Samariter, der es schaffte, als heimlicher Wohltäter zu gelten, obwohl alle ständig über seine Wohltaten redeten. Jetzt ist Uli Hoeneß verdienter Fußballrentner. Zeit ist worn, sagt der Bayer. Es ist rührend, dass der Alte seinen Verein bewachen will wie eine Glucke. Seine Tränen auf der Jahreshauptversammlung gestern waren sicher nicht gespielt. Hoeneß hat eine Ära geprägt, jetzt kommt eine neue. Hoffentlich überlässt er seinen Nachfolgern den Platz. Oliver Kahn, der in Hoeneß riesige Fußstapfen treten will, ist ein spannender Nachfolger. Er wird es schwerer haben als sein Vorgänger vor 40 Jahren. Damals war alles noch offen und formbar. Heute, im Fußball-Milliardenmarkt, kann ein Fehler der letzte sein. Herbert Hainer, Hoeneß Nachfolger als Präsident, ist eine zwiespältige Wahl. Der Ex-Adidas-Chef verkörpert die gefährliche Nähe zum Business. Hainers verstorbener Vorgänger bei Adidas war in Hoeneß Steueraffäre verwickelt und Hainer entlastete Hoeneß damals trotzdem im FC Bayern Aufsichtsrat. Das hatte ein Geschmäckle, wie man in der Heimat von Uli Hoeneß sagt, dem schwäbischen Ulm. Trotzdem gilt, wer Hoeneß als Bayern-Präsident nicht vermisst, der hat kein Herz. Aber wer findet, er hätte noch jahrelang weitermachen sollen, der hat keinen Verstand. Deshalb danke Johannes Bachmeier. Manchmal braucht's einfach einen Schubs von der Basis.
Es gibt schwere Vorwürfe gegen den Sportwettenanbieter Tipico. Das ist der Wettanbieter, für den Oliver Kahn wirbt und der auch Werbepartner ist des FC Bayern München. Mithilfe mehrerer deutscher Wettbüros von Lizenznehmern dieses Sportwettenanbieters soll Geldwäsche betrieben worden sein. Das gewaschene Geld soll aus Drogengeschäften stammen. Eine Recherche ist das von Benjamin Best, die er gemacht hat für die Sendung WDR Sport in Zeit. Und das Ganze fasst jetzt für uns Mareike Zeck zusammen.
Die Vorwürfe, die die Frankfurter Staatsanwaltschaft gegen den Sportwettenanbieter Tipico erhebt, deuten einen kriminellen Sumpf an. Tipico überprüfe die Betreiber seiner Wettbüros nicht ausreichend, sagt Staatsanwalt Noah Krüger.
Wenn ich Personen aus einem zwielichtigen bis kriminellen Umfeld als Lizenznehmer finde, dann liegt der Schluss nahe, dass man die entweder nicht überprüft hat oder nicht ernsthaft überprüft hat oder damit einverstanden ist, dass kriminelle Lizenznehmer werden.
Tipico weist das zurück. Doch ein Fall, der das Frankfurter Landgericht im vergangenen Jahr beschäftigt hat, wirft Fragen auf. 5 Angeklagte werden wegen Steuerhinterziehung verurteilt. Der Schaden knapp 10 Millionen Euro. Die Folge langjährige Haftstrafen. Und 2 der verurteilten Straftäter betrieben zahlreiche Tipico-Wettbüros. Im Urteil ist belegt, dass Einnahmen der betriebenen Wettbüros in eine schwarze Kasse flossen. Jetzt wird in Sachen Geldwäsche weiterermittelt.
Wir gehen davon aus, dass auch Drogengelder gewaschen worden sind.
In dem aktuellen Ermittlungsverfahren wegen Geldwäsche ist Tipico nicht Beschuldigter. Das Unternehmen fungiert lediglich als Lizenzgeber. Tipico operiert vom Steuerparadies Malta aus, ist in Deutschland mit rund 1000 Wettbüros Marktführer und gibt gegenüber der ARD an:
Tipico legt bei der Auswahl der Franchise-Partner strenge Qualitätsmaßstäbe an. Tipico hat den Fall, soweit das Unternehmen davon betroffen war, vollumfänglich und abschließend aufgearbeitet. Tipico hat seine Compliance-Vorschriften entlang der gesetzlichen Möglichkeiten mehrfach verschärft.
Seit vielen Jahren boomt das Wettgeschäft. 2018 wurden in Deutschland über 8 Milliarden Euro auf Sportereignisse gewettet. Doch deutsche Ermittler beobachten mit Sorge, dass Kriminelle die Branche für illegale Zwecke ausnutzen.
Wenn man sich den Sportwettensektor anschaut, so ist es dort so, dass man erhebliche Bareinnahmen hat. Auf jeden Fall haben wir es mit einem Sektor zu tun, der, was Geldwäsche angeht, hochriskant ist.
Insider berichten außerdem von Steuerhinterziehung in großem Stil. Mehrere Betreiber von Tipico Wettbüros hätten Einnahmen, die eigentlich in Deutschland hätten versteuert werden müssen, mit Wissen des Unternehmens über Konten im Ausland abgewickelt. Ein Insider will gegenüber der ARD anonym bleiben, sagt aber:
Das ging über Jahre hinweg. Tipico hat ihnen so geholfen, in Deutschland weniger Steuern zu zahlen. Sie haben so über Jahre hinweg Steuern hinterzogen. Je weniger Steuern, desto mehr Shops kann ein Franchise-Nehmer eröffnen.
Tipico weist den Vorwurf strikt zurück, Beihilfe zur Steuerhinterziehung geleistet zu haben. Klar ist jedoch, das Wettgeschäft ist chronisch anfällig für Kriminelle. Und Anbieter wie Tipico haben nachweislich Probleme bei der Auswahl ihrer Partner.
Bei den deutschen Schwimmmeisterschaften auf der kurzen Bahn hat Sarah Köhler einen neuen Weltrekord über 1500 Meter aufgestellt. Die 25-jährige Freistilschwimmerin schlug nach 15 Minuten, 18 Sekunden und einer Hundertstel Sekunde an und war damit 1,7 Sekunden schneller als die Spanierin Mireia Belmonte bei ihrer alten Bestmarke, die sie vor fast 5 Jahren aufgestellt hatte. Und bei den Weltmeisterschaften auf der Langbahn hatte Sarah Köhler ja schon in diesem Sommer über 1500 Meter Silber gewonnen und den Titel mit der 4x1,25 Kilometer Staffel im Freiwasser gefeiert. Jetzt zum Tennis. Beim ATP-Finale der besten 8 Spieler stehen heute in London die beiden Halbfinalpaarungen an. Das Match zwischen Stefanos Tsitsipas aus Griechenland und dem Schweizer Roger Federer ist bereits durch. Ina Kast.
Die Jugend hat gewonnen. Der erst 21-jährige Stefanos Tsitsipas hat den Altmeister Roger Federer in einem sehenswerten Match mit 6:3 und 6:4 besiegt. Der junge Grieche breakte Federer gleich zu Beginn des ersten Satzes und wehrte selbst zahlreiche Breakbälle im Lauf des ersten Satzes mit sehenswertem Offensivtennis ab. Im zweiten Durchgang wendete sich das Blatt immer wieder mit dem besseren Ende für Tsitsipas. Seinen Matchball hat er mit einem Ass souverän verwandelt. Er spielt also morgen um den Titel beim ATP-Saisonfinale der 8 besten Tennisprofis des Jahres und trifft dann auf den Sieger der Partie zwischen dem deutschen Alexander Zverev und Dominic Thiem aus Österreich.
Und diese Partie beginnt um 21 Uhr. Zverev aktuell Nummer 7 der Weltrangliste, also gegen den Österreicher Dominic Thiem, der 2 Plätze vor ihm rangiert. Zverevs Erwartungen an das Match und seine Taktik.
Taktisch gesehen muss ich natürlich sehr, sehr aggressiv spielen, muss die Rallye so kurz wie möglich halten, für mich auch. Und es wird nicht einfacher. Er hat gerade gegen Roger und gegen Novak gewonnen auf diesem Belag. Es ist wirklich eine unglaubliche Leistung.
Die Top-Tennisspieler wie Alexander Zverev gehören natürlich nicht zu den Athleten, die zwar Weltspitze sind, aber dennoch finanziell eng kalkulieren müssen. Das sind zumeist Athleten aus Randsportarten oder auch aus den Bereichen der Leichtathletik, Schwimmen oder Wintersport, die keine der wenigen lukrativen Werbeverträge bekommen. Diese Sportler haben oft bei einer vollendeten Karriere um die 10, manchmal auch mehr Jahre in den Spitzensport investiert und den nicht sportlichen Teil ihres Lebens hinten angestellt, insbesondere dem beruflichen. Sie steigen dann erst später ein. Manche haben auch Nachteile dadurch, dass die Ausbildung dann nicht die gleiche sein konnte. Es gibt da auch einige soziale Härten. Diese 10 oder mehr Jahre fehlen den Athleten dann auch bei der Rente. Um dies auszugleichen, hat der Bundestag gestern eine Absicherung beschlossen, auch Sportlerrente genannt. Ab kommenden Jahr sind vom Bund dafür 2,7 Millionen Euro im Jahr vorgesehen. Vor der Sendung habe ich darüber mit der Vorsitzenden des Bundestags-Sportausschusses Dagmar Freitag von der SPD gesprochen. Vor dem Hintergrund, dass es auch andere Gruppen gibt, die Bedürfnisse anmelden, habe ich sie als erstes gefragt, welche Intention hinter dieser Entscheidung steckt.
Also grundsätzlich muss man erstmal sagen, dass das ein weiterer Meilenstein in der direkten Athletenförderung ist. Das ist ja das, was sich die Koalition zu Beginn dieser Wahlperiode auf die Fahnen geschrieben hatte. Und dazu gehört eben nicht nur sehr viel mehr Geld in den Spitzensport ganz allgemein zu pumpen. Für uns gehörte eben auch dazu, dort anzusetzen, wo es die Athletinnen und Athleten direkt erreicht. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir auch uns in diesem Bereich um eine Basisabsicherung junger Athletinnen und Athleten kümmern. Es muss für jeden klar sein, dass der Staat schon einen Blick darauf hat, was auf der einen Seite die jungen Leute auf sich nehmen, mit wirklich Training bis zur Belastungsgrenze, mit dem Verzicht auf einen persönlichen Freundeskreis, teilweise mit mehr oder weniger erzwungenen Wechseln ihrer Lebensumstände, wenn nun mal der Bundesstützpunkt oder der Olympiastützpunkt für die spezielle Disziplin ganz woanders ist. Das sind auf der einen Seite Härten, die das Leben eines Spitzensportlers eben auch mitbestimmen. Ja, es ist selbstgewähltes Schicksal, das wissen die auch. Aber ich finde schon, es ist Aufgabe des Staates, zumindest dafür zu sorgen, dass diese jungen Menschen eine soziale Sicherheit haben, die den Namen dann auch verdient.
Eine direkte staatliche Leistung heißt eben, es ist keine weitere Instanz eingeschaltet, wie zum Beispiel der Sportdachverband, an den das Geld gehen könnte und der das dann eben verteilt. Welchen Sportler oder welche Zielgruppe haben Sie da genau im Blick?
Wir wollen genau das ausgleichen, was die Athletinnen und Athleten durch einen vergleichsweise späten Berufseinstieg im Bereich der Altersvorsorge und Versorgung erleiden. Und mir ist an dieser Stelle eine Feststellung ganz wichtig, dass wir deutlich machen, dass es um junge Menschen geht, die sich dieses aus eigener Tasche nicht leisten können. Es geht nicht um Jungmillionäre, die mit 17 schon den ersten Vertrag bei einem Profiverein im Fußball unter Dach und Fach haben, sondern es geht um junge Leute, die teilweise noch zur Schule gehen, die studieren und die parallel dazu ihr Leben dem Hochleistungssport widmen. Und ich glaube, dass der Staat da auch eine Verpflichtung hat, sich in dieser Hinsicht um diese jungen Menschen zu kümmern.
Da wären wir auch direkt schon bei den Kriterien. Also wer soll diese Sportlerrente bekommen können? Sie haben jetzt schon den Rahmen definiert, keine jungen Millionäre, die schon frühzeitig sehr hochdotierte Verträge bekommen, sondern an welche Kriterien ist das gebunden?
Das ist in vielen langen und intensiven Gesprächen zwischen dem Bundesinnenministerium, dem Sportausschuss und der Stiftung Deutsche Sporthilfe festgelegt worden. Dieser eng definierte Personenkreis wird diejenigen umfassen, die im dritten Jahr im Perspektivkader sind. Da reden wir über eine Anzahl von rund 600 Betroffenen. Und dann noch die Olympiakader, das heißt Paralympics-Kader und Deaflympics-Kader gehören auch dazu. Also unterm Strich werden wir mit 900 Personen rechnen, für die monatlich 250 Euro zur Einzahlung in die sogenannte Basisrente zur Verfügung gestellt werden.
Die Sie dann später, wenn Sie im Rentenalter sind, ausgezahlt bekommen.
Genau, das soll eine mündelsichere Anlage sein. Das war uns natürlich ganz wichtig, dass das keine spekulative Anlage ist. Und die kann man dann entweder weiterführen, wenn man die aktive Karriere beendet hat und in den Beruf einsteigt, oder man kann es eben so weit ansparen lassen und sich dann später mit Renteneintritt auszahlen lassen. Das ist genau die Idee dahinter.
Im dritten Jahr im Perspektivkader heißt, dass jemand, der mindestens 3 Jahre schon mal sich dem Hochleistungssport gewidmet hat, dann in diesen Genuss kommen kann.
Ja, man muss natürlich schon nachgewiesen haben, dass man auch das Zeug zum Weg in die internationale Spitze hat. Deshalb haben wir gesagt, nicht gleich vom ersten Jahr, sondern ab dem dritten Jahr im Perspektivkader, dass man wirklich auch schon weiß, da ist jemand mit dem entsprechenden Potenzial und der wird voraussichtlich, immer vorausgesetzt, dass er nicht eine schwere Verletzung erleidet, die die Karriere beendet, dass dieser junge Mensch wirklich die Perspektive hat, in die Weltspitze vorzudringen und dass die Karriere dementsprechend auch noch einige Jahre andauern wird.
Wenn Sie sagen, es sind ungefähr 900, für die jährlich eine entsprechende Altersvorsorge angelegt wird, wie ist das denn, wenn sich unter diesen 900 auch jemand befindet, der tatsächlich einen sehr wohlhabenden Hintergrund hat?
Die sind von vornherein ausgeschlossen. Das haben wir natürlich entsprechend berücksichtigt. Wir wissen, dass es in einigen Sportarten Athletinnen und Athleten gibt, die ausgesprochen gut von ihren Erfolgen, von Sponsorenverträgen, von Werbeeinnahmen, von Prämien bei Olympischen Spielen oder Ähnlichem leben können. Die sind von vornherein ausgeschlossen. Es sind zum Beispiel auch Olympiakader, Biathlon, Ski Alpin, Skisprung, Dressurreiten, Springreiten, Tennis, Golf, männliche A-Nationalmannschaften, Handball, Basketball, Volleyball, Eishockey. All das ist ausgeschlossen, weil wir wissen, dass diejenigen dort in der Regel entsprechende eigene Einnahmen haben, die es ihnen problemlos erlaubt, sich um ihre Altersvorsorge selbst zu kümmern.
Diese Einzahlung ist aber dann unabhängig von dem Vermögen, das das Elternhaus oder derjenige Sportler schon per se mitbringt?
Nein, auch nicht. Das wird analog von der Sporthilfe festgelegt, anhand der Kriterien, die wir auch für den Teil 1 der direkten Förderung durch den Bund festgelegt haben. Da gibt es eine klare Grenze, wo das eigene Einkommen des Athleten oder der Athletin eine Grenze, ich meine, sie liegt bei 45.000 Euro brutto im Jahr, nicht übersteigen darf. In dem Moment bekommt derjenige weder die erhöhte Förderung durch den Bund noch die 250 Euro für die Altersvorsorge. Das ist etwas, was über die Stiftung Deutsche Sporthilfe übrigens 1:1 abgewickelt wird. Die Sporthilfe bekommt und wollte auch nie nur einen einzigen Cent dafür haben, dass sie diese Dinge für den Bund übernimmt. Und da geht auch mein ganz herzlicher Dank an das Team der Stiftung Sporthilfe. Ich glaube, ohne die wären wir nicht so weit gekommen.
Das heißt, die Prüfung wird durch die Stiftung Deutsche Sporthilfe erfolgen?
In Zusammenarbeit mit dem BMI, Bundesverwaltungsamt. Also wir achten schon darauf, dass das Geld, was wir zur Verfügung stellen, denn es ist natürlich Geld des Steuerzahlers, dass das auch absolut zweckentsprechend verwendet wird. Ja.
2,7 Millionen sind dafür jährlich jetzt vorgesehen. Wonach haben Sie diese Summe bemessen?
Diese Summe hat sich errechnet im Prinzip nach dem, was ein ganz normaler Berufsanfänger, der in seinen ersten Jahren in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlt, was der dort an Ansprüchen erwerben würde, wenn er das sein Leben lang weitermacht. Und so ähnlich ist das auch berechnet worden, dass die Athletinnen und Athleten eben nicht besser gestellt werden als andere normale Berufsanfänger, aber sie sollen auch nicht schlechter gestellt sein.
Nun gibt es ja auch noch das System der Sportförderstellen, zum Beispiel beim Bund, bei der Polizei, beim Zoll. Was ist mit den Stellen? Das funktioniert ja so, dass die Sportler eben bei der Polizei, beim Zoll oder beim Bund angestellt sind und dann aber einen Großteil ihrer Zeit eben ihren Spitzensport ausüben können. Da haben sie ja bereits eine entsprechende Altersvorsorge. Das heißt, diese Sportstellen sind davon auch ausgenommen.
Ja, natürlich, die sind ausgenommen, wobei Sie nochmal unterscheiden müssen zwischen den Sportförderstellen bei der Bundeswehr und bei den Stellen beispielsweise bei Landes- oder Bundespolizeien. Bei letzteren, also bei der Polizei, machen die Athletinnen und Athleten eine Ausbildung, die es ihnen erlaubt, nach Beendigung der Karriere auch tatsächlich dort ihren Dienst zu versehen. Bei der Bundeswehr ist es anders, da haben wir rund 800 Stellen. Und dort ist man, wenn man von seinem Verband entsprechend bestimmter Kriterien vorgeschlagen worden ist, für die Zeit seiner Karriere, ist in dem Zeitraum komplett sozial abgesichert. Und deshalb ist das logisch, dass diejenigen natürlich nicht noch für die zusätzliche Förderung in Frage kommen, schlichtweg deshalb, weil sie sie nicht brauchen.
Das Ganze soll gelten ab 2020. Gilt das dann auch für zurückliegende Jahrgänge?
Nein, also irgendwann ist immer ein erstes Mal und wir starten jetzt im Jahr 2020 und das ist ein in die Zukunft gerichtetes Projekt.
Sagt Dagmar Freitag, die Vorsitzende des Bundestagssportausschusses, und mit ihr habe ich vor der Sendung über die Sportlerrente gesprochen, die der Bundestag gestern beschlossen hat. Jetzt geht es bei uns darum, dass jemand eine Chance erhalten soll, wieder als Profi auf dem Platz zu stehen. Es geht um American Football und es geht um Colin Kaepernick, den afroamerikanischen Quarterback. Es ist inzwischen 3 Jahre her, dass Kaepernick damals im Team San Francisco 49ers niederkniete, während die amerikanische Nationalhymne durch einen jungen Soldaten gesungen wurde. Kaepernick tat dies, um gegen Polizeigewalt, gegen Rassismus gegenüber Schwarzen in den USA zu protestieren. Kritiker warfen ihm daraufhin unpatriotisches Verhalten vor. Er dürfe nicht mehr für die National Football League auf dem Platz stehen. Allen voran tat das US-Präsident Donald Trump.
He's fired. He's fired.
Seit knapp 3 Jahren ist der ehemalige Footballstar vereinslos. Kein NFL-Team bot ihm bisher einen Vertrag an. Kaepernick wirft der Football-Liga vor, ihn systematisch auszugrenzen. Nun bekommt Kaepernick die Chance, seine Profikarriere zu reaktivieren. Kurzfristig wurde für heute in Atlanta ein Probetraining angesetzt. Unter Ausschluss der Öffentlichkeit können sich die Personalverantwortlichen aller NFL-Clubs ansehen, wie fit Kaepernick noch ist. Zahlreiche Beobachter halten dieses Probetraining für eine Farce. Zum einen, weil es nur mit wenig Vorlauf angesetzt wurde. Zum anderen, weil es an einem Samstag stattfindet, einem Tag, an dem sich die meisten Clubverantwortlichen in intensiven Spielvorbereitungen befinden und gar keine Zeit haben, nach Atlanta zu reisen. Trotzdem rechnen sie damit, dass Kaepernick die Chance wahrnimmt, sich der amerikanischen Footballwelt zu präsentieren. Vielleicht, um bald wieder spielen zu können. Ganz sicher aber, um am Ende nicht gekniffen zu haben.
Torben Ostermann über ein Probetraining für einen Weltklasse-Quarterback, den derzeit aber kein Team haben will, wegen seiner öffentlich demonstrierten politischen Haltung. Und was aus diesem Probetraining dann für ihn geworden ist, darüber berichten wir dann morgen in der Sendung Sport am Sonntag. Wir bleiben auf der anderen Seite des Atlantiks. Der derzeit erfolgreichste deutsche Auslandsprofi in Nordamerika ist ein Eishockeyspieler. Das ist Leon Dreiseitel. Im vergangenen Jahr war er schon der zweitbeste Torschütze der Eishockey. Hockey-Profiliga NHL. Momentan führt er sogar die Statistik an. Und sein Team, die Edmonton Oilers aus Kanada, haben gerade gestern einen klaren Heimsieg verbucht mit 6:2 gegen die Colorado Avalanche. Heiko Oldop hat Leon Dreiseitel bei diesem Spiel getroffen.
Wenn bei den Heimspielen der Edmonton Oilers das Torhorn ertönt, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass Connor McDavid und Leon Dreiseitel damit etwas zu tun haben. So wie vor 2 Tagen. Edmonton besiegt die Colorado Avalanche 6:2. McDavid ist an allen Treffern beteiligt. Dreiseitel hat 5 Tore vorbereitet. McDavid ist 22 Jahre und der Kapitän des Vereins, der einst vor allem durch Wayne Gretzky berühmt wurde. Der junge Kanadier gilt als Jahrhunderttalent und ist allgegenwärtig in Edmonton. Rund 80% der Fans tragen bei den Heimspielen Trikots und T-Shirts mit seinem Namen. An McDavids Seite hat sich Leon Dreiseitel nicht nur ins Rampenlicht gespielt. Der Kölner weist nach einem Viertel der NHL-Vorrunde sogar die besseren Statistiken auf. Dreiseitel ist ligaweit zweitbester Torschütze und sogar erster bei den Vorlagen und in der Scorerwertung, die sich aus der Addition von Toren und Torvorlagen ergibt.
Schaue ich mir relativ selten an, um ehrlich zu sein. Ich weiß, wo ich stehe, aber das Wichtigste ist, wo das Team steht. Und das gefällt mir, wo wir zurzeit stehen.
Edmonton ist Vierter, die Chance auf eine Playoff-Teilnahme somit realistisch. Und auch wenn Dreiseitel nicht gerne über seine Statistik redet, ist sie doch erwähnenswert. Denn 41 Punkte in 21 Saisonspielen hat seit 2002 kein NHL-Spieler mehr erreicht.
Natürlich freut mich das, eine Ehre. Letztes Jahr habe ich mich in diesen Kreis etabliert und natürlich freut mich das, dass ich die ersten 20, 21 Spiele jetzt so gestartet habe. Aber ich weiß trotzdem, dass es eine lange Saison ist und dass es ja Höhen und Tiefen gibt in der Saison.
Bislang galt Marco Sturm als bester deutscher Offensivspieler der NHL. Doch Dreiseitel hat viele von Sturms Rekorden längst deutlich übertroffen.
Ja, das ist unglaublich. Und wenn man ihn sieht, wie cool er auch an der Scheibe ist, in diesem Alter, ja, das sieht man selten einfach. Aber er ist ein überragender Eishockeyspieler. Und es freut mich.
Obwohl Dreiseitel zu den besten Offensivspielern der Liga gehört, sagen Kritiker, dass er vor allem vom Zusammenspiel mit McDavid profitiere. Dreiseitel reagiert darauf nur mit einem Schulterzucken.
Das höre ich seit Jahren, aber ja, es gehört dazu. Ich denke, dass wir jetzt seit Jahren zusammenspielen und uns einfach verstehen. Wir wissen genau, wo wir
wo wir sind auf dem Eis. Ich glaube, dass wir uns beide gegenseitig genau gleich viel geben und uns gegenseitig helfen.
Dreiseitel ist ein kräftiger Stürmer, der seinen Körper geschickt einsetzt, um den Puck abzuschirmen. McDavid verfügt über eine herausragende Stock- und Schlittschuhtechnik und ist einer der schnellsten Spieler. Zusammen harmonieren beide wie kaum ein anderes NHL-Sturmduo. Es macht einfach Spaß mit Leon. Wir kennen uns schon eine ganze Weile, wissen, was der andere denkt. Und er ist einfach ein ganz besonderer Spieler. Bob Stauffer hält Dreiseitel sogar für den vielleicht wertvollsten Spieler der bisherigen Saison. Stauffer ist ein bekannter Sportjournalist in Edmonton, hat wochentags die zweistündige Radiosendung Oilers Now und Dreiseitels Entwicklung, seitdem er 2014 in die Liga kam, genau verfolgt.
In the 2010s.
In den vergangenen 10 Jahren sind 2100 NHL-Spieler gedraftet worden. Es waren einige unglaubliche Spieler dabei, aber nur einer von ihnen hat 50 Tore in einer Saison geschossen. Leon Dreiseitel, ein Deutscher. Das ist eine ziemlich einzigartige Geschichte. Bei den Fans wird Dreiseitel immer beliebter. Sean, Mitte 40, trägt ein Oilers-Trikot des Deutschen mit der Rückennummer 29. Dreiseitel, sagt er, sei eine Inspiration. Und wenn Kinder nun an deutsche Eishockeyspieler denken würden, dann eben an Dreiseitel.
I think he's an inspiration and I think it's awesome that he's what kids look up to now as German hockey players.
Mark hat ebenfalls ein Dreiseitel-Jersey an und freut sich über dessen bislang starke Saison. Dreiseitel sei ein großartiger Torjäger und ein wichtiger Bestandteil des Teams. Und er liebe ihn einfach.
I think he's an amazing hockey player and he's having a great year and he's a great goal scorer and you know he's a big part of this team, so I love Dreisaitl. Big Dreisaitl fan.
Dreisaitl könnte der erste Deutsche werden, der in der NHL Torschützenkönig oder Topscorer wird. Eine verlockende Aussicht, aber für ihn eher sekundär.
Es wäre schön, sowas mal zu gewinnen, keine Frage. Aber trotzdem geht es mir in erster Linie um das Team, das wir gewinnen, dass wir in die Playoffs kommen und dass wir ein erfolgreiches Jahr haben.
Jedes weitere Tor von ihm und jede weitere Vorarbeit bringen ihm beiden Zielen näher.
Heiko Oldorp über den deutschen Ausnahme-Eishockeyspieler Leon Dreiseitel, der in der NHL Werbeträger ist für das deutsche Eishockey. Anouar Bouhassa ist marokkanischer Taekwondo-Champion und er hat gerade für Schlagzeilen gesorgt, indem er sich auf die waghalsige Flucht von Nordafrika nach Europa machte, über das Mittelmeer. Bouhassa hat die gefährliche Fahrt überlebt. 4 Tage hat sie gedauert. Jetzt lebt er illegal in Spanien. Er ist nur ein Beispiel von vielen marokkanischen Sportlerinnen und Sportlern, die es in ihrem Land nicht mehr auszuhalten scheinen. Dunja Sadaki hat sich auf Ursachensuche in Bouhassas Heimatstadt begeben.
Ein Video sorgt in Marokko für Gesprächsstoff. Was man sieht, junge marokkanische Männer, eng zusammengekauert in einem Boot, mitten auf dem Meer. Einer hat Medaillen um den Hals. Er grinst in die Kamera und wirft sie im hohen Bogen über Bord. Diese Medaillen habe ich extra mitgebracht, um euch eine Botschaft zu überbringen. Das sagt der 26-jährige Anouar Bouhassa. Bouhassa ist einer der Top-Taekwondo-Champions des Landes. Nach 4 Tagen auf dem Meer erreichen er und die anderen die spanischen Kanarischen Inseln. Anouar Bouhassa schlägt sich dann per Schiff Richtung spanisches Festland durch. Per Skype berichtet er, warum er gegangen ist. Ich habe mein ganzes Leben dem Taekwondo gewidmet. Als ich größer wurde, habe ich gesehen, wie groß die Arbeitslosigkeit um mich herum ist. Meine Eltern haben keine Mittel, sie sind arm. Meine Stadt hilft nicht, sie ist strukturschwach. Ich bin da nicht der Einzige. Anouar Bouhassa hat auf keinen Fall einen gescheiterten Lebenslauf. Er hat 2 Diplome, auch sportlich ist er erfolgreich. Trotzdem, neben dem Sport, findet er keine Arbeit. Vom marokkanischen Taekwondo-Verband fühlt sich Bouhassa verraten. Wir sind zur Weltmeisterschaft gefahren. 12 Tage lang waren wir da. Als wir am Flughafen Mohammed Sis wieder ankamen, hat man uns 15 Euro gegeben und eine Heimfahrt und hat gesagt, viel Glück. Und ich dachte, man würde wenigstens ein bisschen Unterstützung bekommen für meine Eltern, für meine Brüder. Es gab Minister, Fotostunden und so. Und am Ende hat man uns einen Umschlag gegeben. Und da waren 200 Euro drin. Danach habe ich mich entschlossen, abzuhauen. Anouar Bouhassa kommt aus Safi, eine Hafenstadt im Süden des Landes in der Nähe von Marrakesch. Die etwa 350.000 Einwohner große Hafenstadt gilt eigentlich als eines der wichtigsten Industriestandorte des Landes. Doch die Bewohner beklagen, am hier produzierten Reichtum Marokkos haben sie kaum Anteil. Ein Grund zu gehen, das versteht auch Mohamed Saad Eddin. Er sitzt in seinem kleinen Taekwondo-Studio im weißen Sportanzug auf den blau-roten Mattenboden. Taekwondo-Champion Anwar sei wie ein Bruder für ihn. Dass er gegangen ist, schmerzt ihn, sagt er, und zeigt stolz auf eine große Fotowand mit Wettkampfbildern und Medaillen. Ich wusste nicht, dass Anwar gegangen war. Ich dachte, das wäre ein schlechter Scherz, als er mich angerufen hat, per WhatsApp um 2 Uhr nachts. Er hat mir alles erzählt und mir ein Video geschickt und gesagt, ich solle es verbreiten. Und sein Ziel sei es, dem Taekwondo-Verantwortlichen damit eine Nachricht zu überbringen. Trainer Mohammed Saad Eddin betreibt das Taekwondo-Studio Amal. Amal, das heißt Hoffnung auf Arabisch. Und die will er seinen jungen Athleten geben. In dieser Stadt gibt es nicht viele Perspektiven. Es ist eine marginalisierte Stadt. Was junge Leute wollen, das gibt es hier nicht. Ich möchte, dass die Kinder diesen Sport lieben, um ihnen mehr zu geben und um sie von schlechten Dingen abzuhalten. Währenddessen gibt es in Marokko schon die nächsten Schlagzeilen. Wenige Tage nachdem bekannt wurde, dass Anwar Bouhassa in ein Boot gestiegen ist, haben sich wohl schon die nächsten marokkanischen Sportler auf den Weg gemacht.
Dunya Sadaki über Hintergründe, warum marokkanische Athleten aus ihrem Land fortgehen. Jetzt kommen wir zur Formel 1. Da läuft derzeit das Qualifying für den großen Preis von Brasilien. Eins steht jetzt schon fest, Ferrari-Pilot Charles Leclerc wird wegen eines unerlaubten Wechsels des Verbrennungsmotors in seinem Antrieb in der Startaufstellung morgen um 10 Plätze strafversetzt. Diese Woche gab die Formel 1 bekannt, dass sie bis 2030 klimaneutral sein will. Da stellt sich die Frage, wie kann eine Veranstaltung, die in sicher nicht klimaneutral sein kann, dieses Ziel jedenfalls formal erreichen? Und handelt es sich hierbei vielleicht vielmehr um einen PR-Coup, da Klimaschutz nun mal viele Menschen inzwischen bewegt? Darüber habe ich vor der Sendung mit Henning Wils gesprochen, Klimaexperte vom Wuppertal-Institut, der sich auf die Nachhaltigkeit von Sportgroßereignissen spezialisiert hat. Und meine erste Frage an ihn, was halten Sie ganz generell von diesem Anspruch?
Also ganz grundsätzlich ist es natürlich immer super, wenn jemand überlegt, jetzt umweltfreundlicher zu werden, und jeder muss da irgendwie gucken, wo sein Beitrag ist. Wenn das jetzt die Formel 1 tut, ist natürlich die Frage, wie sinnvoll ist das tatsächlich? Ne? Also ist die Formel 1 dann am Ende ein Promoter für Nachhaltigkeit oder versucht man da jetzt irgendwie Dinge im Detail zu regeln? Aber am Ende ist es halt immer noch ein riesiger Wanderzirkus, der Automobil- und Kreisfahren unterstützen will.
Dann gehen wir doch mal die einzelnen Punkte durch. Also, da ist zum Beispiel der Anspruch, die CO2-Emissionen durch den Sprit zu reduzieren. Derzeit beträgt der Biospritanteil 5,75% und man möchte gerne auf 100% kommen. Wie hilfreich ist das denn, wenn die Formel 1 mit 100% Biosprit unterwegs ist?
Genau, Biosprit ist eine Diskussion, die haben wir auch sonst. Natürlich macht es Sinn, anstatt erdölbasierten Sprit zu überlegen, wo können wir erneuerbaren Sprit nehmen. Aber immer noch muss man dafür natürlich eine Pflanze anbauen. Man muss sie verarbeiten, man muss sie durch die Welt schiffen. Also es ist immer noch Aufwand. Und dann ist die Frage, nutzen wir den knappen Biosprit, den wir dann weltweit haben, um damit Formel-1-Autos im Kreis fahren zu lassen oder halt für Dinge, die wir wirklich sinnvoll von A nach B transportieren müssen.
Also das heißt, aus Ihrer Sicht hilft das also nicht wirklich, zumal es ja auch ein sehr begrenztes Umfeld ist. Jetzt kann man aber auch sagen, die Formel 1 hat ja eine Außenwirkung. Das heißt, wenn dort Entwicklungen vorangetrieben werden, dann möglicherweise werden sie dann auch in der Breite umgesetzt. Also insofern ist das dann eher ein Vorschlag, der in den Bereich geht Marketing oder in den Bereich, ja, da kann auch was draus werden.
Genau, das ist genau ja das Spannende. Ne? Also Formel E zum Beispiel hat mit Sicherheit dazu beigetragen, dass Leute gemerkt haben, man kann auch mit einem Elektroauto sportlich fahren und das kann Spaß machen. Ne? Bei der Formel 1 ist es jetzt halt einfach überhaupt nie der Markenkern oder der Anspruch gewesen, irgendeine Form von nachhaltiger Mobilität zu unterstützen. Und dann zu sagen, so, wir machen jetzt Biosprit, ist natürlich kein Fehler. Aber macht es jetzt halt an sich die Formel 1 zu etwas Nachhaltigem? Und da frage ich mich halt, ob das auch die Fans wirklich interessiert. Ne? Also ist das jetzt der Punkt, wo die Leute bisher gesagt haben, ich interessiere mich nicht für Formel 1, weil sie nicht nachhaltig ist. Jetzt sehe ich die neben Biosprit, also gucke ich mir das an.
Der größte Teil der Emissionen von der Formel 1 ausgehend ist gar nicht die Veranstaltung selber, sondern vielmehr die Veranstaltung, wie sie eben von einem Ort zum nächsten zieht. Also das Reisen durch die Welt, die Transportkosten, die damit einhergehen. Einmal natürlich von der Veranstaltung selber, aber eben auch von den Fans, die zu den Orten hinreisen müssen, wo das Ganze stattfindet. Das will und das kann die Formel 1 ja gar nicht nennenswert reduzieren. Also wie überzeugend ist das dahingehend aus Ihrer Sicht?
Also die Formel 1 ist da insofern schon mal offen und ehrlich, dass sie sagt, naja, also dass die Autos jetzt da fahren, ist gerade mal unter 1% unserer CO2-Emissionen. Der ganze Aufwand, diese Tausenden von Mitarbeitern jedes zweite Wochenende irgendwo anders in der Welt hinzufliegen, ist da viel relevanter. Das wollen sie auch tatsächlich berücksichtigen. Der größte Batzen ist aber natürlich genau, wie Sie gesagt haben, die ganzen Fans, die weltweit dem hinterherreiten. Das ist dann wieder rausgenommen. Das kann man so machen, ist dann aber eigentlich nicht so ambitioniert, wie es die Formel 1 ja mit ihren fast unbegrenzten finanziellen Möglichkeiten dann eigentlich machen könnte.
Wenn die Formel 1 den Anspruch hegt, das Reiseverhalten auf das Minimum zu reduzieren, dann müsste sie doch eigentlich auch den Rennkalender völlig anders aufstellen und auch sagen, naja, dann nutzen wir eben auch nicht immer nur den Flugverkehr, sondern wenn möglich eben auch die Bahn.
Genau das, ne? Also dieser ganze Wanderzirkus ist halt unheimlich reise- und damit auch CO2-intensiv. Und die Olympischen Spiele zum Beispiel, finde ich, sind da dann schon zwei Schritte weiter. Die sagen, so, wir machen das möglichst mit den Gebäuden und Infrastrukturen, die wir schon haben und versuchen nicht jedes Mal wie in der Vergangenheit dann was komplett Neues da irgendwo aus dem Boden zu stampfen. Und das Gleiche könnte die Formel 1 natürlich auch tun und sagen, wir reduzieren die Anzahl der verschiedenen Austragungsorte. Aber das würde natürlich ganz anders ans Geld gehen als die Maßnahmen, die da jetzt geplant sind. Und da sieht man dann halt auch schon, wo die Fragen zur Glaubwürdigkeit dann eigentlich kommen könnten.
Immerhin, Sie möchten gerne das Plastik bei den Veranstaltungen reduzieren, weniger Wegwerfmaterial nutzen. Das ist natürlich, klingt auch ganz gut, ist auch sicherlich ein Beitrag, aber die Frage ist, wie relevant ist dieser?
Genau, also ne, weniger Plastik wegwerfen ist immer eine gute Idee, aber ich glaube nicht, dass das große Umweltproblem der Formel 1 bisher gewesen ist. Und wir haben auch Formel-1-Strecken in Deutschland, die haben sich umweltzertifizieren lassen und unter anderem darauf hingewiesen, dass sie Recyclingpapier in ihren Büros nehmen. Natürlich ist das eine gute Idee, aber macht es das Ganze dann zu einem nachhaltigen Event oder muss man halt sagen, so nee, das sollte es auch nie sein und genauso will ich es dann auch als Fernseh- oder Vorortzuschauer genießen.
Dann schauen wir doch mal darauf. Was heißt denn eigentlich genau Klimaneutralität? Also wie erreicht man Klimaneutralität mit einer Veranstaltung, die ja per se gar nicht klimaneutral sein kann?
Genau, da gibt es zwei Ansätze. Also man kann versuchen, die eigenen Emissionen zu reduzieren. Also weniger Leute fliegen mit den Teams zu den Veranstaltungen. Die Autos werden effizienter und nutzen Biosprit, auch wenn das halt unter 1% ist. Also man kann versuchen, effizienter zu werden. Und das, was sich dann nicht vermeiden lässt, wird auch die Formel 1 dann über so Kompensationsprojekte versuchen auszugleichen. Also dass irgendwo der Regenwald wieder aufgeforstet wird mit Geld der Formel 1, das spart CO2 ein und das rechnen die sich dann an. Also manche schimpfen da auf Ablasshandel, andererseits ist es natürlich das, was alle machen müssen und was auch Sinn macht, denn Klimaschutz sollte halt auch da passieren, wo es am billigsten ist. Insofern ist da jetzt nichts gegen einzuwenden. Das Problem hier finde ich noch, man hat jetzt sehr wenig Zahlen, wie viel will die Formel 1 selber besser werden und wie viel will sie halt einfach nur Geld auf den Tisch legen.
Wir haben in der Redaktion durchaus nachgefragt bei der Formel 1 und haben nach einem detaillierten Plan gefragt. Wie sieht denn das jetzt konkret aus? Weil das, was momentan kursiert, sind eigentlich mehr ein paar Stichwörter, ein paar allgemeine Grundsätze. Da haben wir dann die Antwort bekommen, es gäbe einen solchen konkreten, detaillierten Plan, aber der könne nicht nach außen kommuniziert werden, weil er sensible Geschäftsdaten und Kontakte beinhalten würde. Ist das für Sie an der Stelle etwas unklar? unglaubwürdig, weil dann ist ja auch die Frage, das macht es ja für uns auch so etwas schwerer nachvollziehbar, was da wirklich hintersteckt.
Also zumindest das Timing ist komisch. Wenn man so ein ambitioniertes Projekt hat, dann arbeitet man das so genau aus, dass man danach auch sagen kann, das und das genau wollen wir tun und an den und den Zielen und Meilensteinen wollen wir uns dann auch messen lassen. Jetzt einfach zu sagen, so wir setzen uns mal ein grobes Ziel, aber sagen eigentlich nicht, wie wir da hinkommen wollen und wie das Ganze überprüfbar werden könnte, das macht man eigentlich nicht. Also das würde kein anderes Großunternehmen der Welt machen, weil man genau dann die Diskussion hat, na, ist das jetzt eigentlich alles nur Greenwashing oder wie ernst meinen die es eigentlich?
Also wenn Sie ein Fazit ziehen würden, was ist das für Sie?
Ich finde es schwierig und habe mich auch selber gefragt, wenn ich jetzt so eine Veranstaltung zertifizieren müsste, würde ich das bei der Formel 1 machen, die im Kern einfach so nichts mit nachhaltiger Mobilität zu tun hat, was auch ihr gutes Recht ist. Und bin jetzt sehr gespannt, wie auch die Fans darauf reagieren werden, ob die das Gefühl haben, ihnen wird da jetzt was vorgespielt oder ob die Formel 1 es tatsächlich ernst meint und überlegt, wie sie zur Nachhaltigkeit beitragen kann.
Henning Wils vom Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt und Energie. Und mit ihm habe ich gesprochen über den Anspruch der Formel 1, bis 2030 klimaneutral zu sein. Und jetzt sind wir bei Armin Lehmann im Stadion in Mönchengladbach, wo in einer guten Dreiviertelstunde das EM-Qualifikationsspiel Deutschland gegen Weißrussland angepfiffen wird. Herr Lehmann, die Aufstellung ist raus. Ich sehe bisher keine Überraschung. Sehen Sie eine?
Nö, keine so wirkliche Überraschung. Ein ganz klein bisschen überrascht bin ich darüber, dass zum Beispiel ein Julian Brandt nicht von Anfang an spielt. Gegen einen ja sehr defensiven und eher zweitklassigen Gegner wie Weißrussland hatte ich schon gedacht, dass Joachim Löw 3 wirkliche Stürmer auf den Platz stellt. Er hat jetzt mit Leon Goretzka einen Mittelfeldspieler, der da quasi alles spielen kann, ein bisschen überraschend von Beginn an aufgeboten. Ansonsten ist es eigentlich genau die erwartete Aufstellung.
Jetzt war in den Tagen zuvor gesprochen worden davon, dass die Stadien, das Spiel in Frankfurt steht ja auch noch raus, am kommenden Dienstag nicht voll sind. Wie ist denn die Stimmung jetzt gerade in Mönchengladbach?
Ja, sie lassen so langsam jetzt die Leute erst rein ins Stadion. Deshalb kann man da noch nicht ganz so viel sagen. Ich würde mal sagen, sie vielleicht so 6.000, 7.000 Menschen, aber über dieses riesige Stadion verteilt, auf den Sitzen eingetroffen. Dennoch, das ist so ein Trend, den wir in den letzten Jahren leider beobachten mussten, dass die Stadien nicht voll sind. Heute sind gut 30.000 Tickets verkauft worden. Vielleicht so am heutigen Abend, das ist relativ trocken und kühl hier in Mönchengladbach, dass dann nochmal der ein oder andere sich überlegt, hier dann doch vorbeizukommen. Das wird nicht voll werden. Ich bin sehr gespannt, wie es dann so von der Stimmung her wird, weil bei Länderspielen ist das immer sehr speziell. Und wenn dann Stadion auch nicht voll ist, wird es noch ein bisschen schwieriger. Das ist eine Entwicklung, die nicht schön ist und die sehr, sehr viele Gründe hat.
Und was erwarten Sie sportlich?
Also sportlich alles andere als ein deutscher Sieg wäre eine, ja man kann schon sagen, Blamage. Also das ist ein Gegner der Weltranglisten 86. Weißrussland. Die musst du einfach im heimischen Stadion bezwingen. Das Hinspiel hat Deutschland 2-0 gewonnen. Es wird eine Geduldsprobe werden, weil die werden hinten verteidigen mit allen Mann, die Räume eng machen. Das ist immer schwierig. Aber Deutschland hat auch trotz vieler Verletzter die Qualität, dieses Spiel hier locker zu gewinnen. Und dann hängt so ein bisschen davon ab, was die Nordiren machen gegen die Niederlande. Wenn die da nicht gewinnen sollten, dann wäre Deutschland auf jeden Fall qualifiziert.
Danke, Armin Lehmann, live aus Mönchengladbach, wo in einer Dreiviertelstunde das Spiel Deutschland gegen Weißrussland angepfiffen wird. Und über das Ergebnis informieren wir Sie dann in der Sendung Sportaktuell um 22.50 Uhr. Das war die Sendung Sport am Samstag. Ein Ergebnis kann ich Ihnen noch sagen. Belgien hat sich vorzeitig qualifiziert mit einem 4:1 gegen Russland. Alles Weitere dann später. Ich wünsche Ihnen jetzt einen schönen Abend und vielleicht einen schönen Fußballabend.